Warum wir Politik mit den Richtungsangaben links oder rechts beschreiben, das dürfte sich rumgesprochen haben. Das hat nämlich zu tun mit der damaligen Sitzordnung in der französischen Nationalversammlung 1789. Da saßen auf der linken Seite die Revolutionäre, die Republikaner, und auf der rechten Seite saßen Bürger, die eher der Monarchie zugeneigt waren. Die einen also fortschrittlich links, die anderen konservativ rechts. Und das wurde dann in ganz Europa übernommen. Bei Tönen ist das offenbar komplexer. Warum etwa sprechen wir von hohen Tönen? Also was soll an einem Ton räumlich hoch sein? Es könnte daran liegen, dass hohe Töne auf den Partituren oben stehen und tiefe Töne unten. Aber warum tun sie das? Eine Gruppe von Neurobiologen hat für diese komplexe Frage nun eine Erklärung geliefert. Und der Neurowissenschaftler Professor Dr. Marc Ernst von der Universität Bielefeld soll sie uns präsentieren. Herr Ernst, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was war denn zuerst da? Die Notation, also das grafische Festhalten von Parametern der Musik, oder die Vorstellung, Töne könnten hoch oder tief sein?
Also erstmal muss man schauen, dass tatsächlich Tonhöhe, also hohe Frequenzen und tiefe Frequenzen, nahezu in allen Sprachen mit etwas Räumlichen assoziiert werden, nämlich räumliche Höhe und räumliche Tiefe. Genauso in der Notation. Die Frage ist genau, warum ist das? Wir haben uns überlegt, dass da möglicherweise in der Natur, schon in der natürlichen Umgebung, so ein Zusammenhang bestehen könnte, dass räumliche Töne eher von oben kommen und dass Töne, die tief sind, eher von unten kommen.
Also die Tonquelle ist dann eher oben bei hohen Tönen und die Tonquelle für tiefe Töne liegt eher unten in der Natur.
Genau, das war unsere Überlegung, ob das denn so sein könnte. Das muss man natürlich überprüfen. Und dazu haben wir eine Probandin genommen, Studenten. Die haben wir mit Mikrofonen ausgestattet und haben sie mal einkaufen geschickt und durch Waldwanderungen machen lassen. Und haben uns danach diese Tonbänder analysiert, die wir da hatten. Und tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass hohe Töne eher von oben kommen und tiefe Töne eher von unten.
Gut, jetzt halte ich dagegen. Was ist, wenn es donnert?
Das ist eine gute Frage. Warum jetzt oder welche Töne eher von oben kommen und welche von unten, das konnten wir aus diesem Wust von Daten gar nicht genau sagen. Woran es wahrscheinlich liegt, ist, dass der Boden doch hohe Töne eher absorbiert und dadurch bleibt von unten die tieferen Töne übrig.
Also selbst wenn der Donner von oben kommt, nehmen wir ihn genau, als von unten kommend wahr.
Genau, das ist ja ein isoliertes Event. Ich könnte dagegen halten, das sind Vögel von oben, die zwitschern in hohen Tönen. Also statistisch, man kann das ja nur statistisch sagen, statistisch gesprochen sind eher hohe Töne kommen eher von oben und statistisch gesprochen kommen eher tiefe Töne eher von unten.
Sie haben die Sprache angesprochen, haben gesagt, in fast allen Sprachen werden Töne so bezeichnet, also räumlich mit hoch und räumlich mit tief. Gibt es Ausnahmen? Wie ist es im Spanischen zum Beispiel? Wissen Sie das?
Das ist eine gute Frage. Im Spanischen ist es, glaube ich, auch so, dass es eine räumliche Assoziation gibt. Es sind hauptsächlich natürliche Sprachen, wo diese Assoziation bestimmt so eher künstliche Sprachen, wie Esperanto oder so, ist das nicht so.
Hm. Wussten denn die Menschen das, was sie herausgefunden haben, als sie erstmals Begriffe wie hoch und tief verwendeten, um eine bestimmte Tonlage zu beschreiben? Oder ist das so etwas, was so natürlich in die Sprache eingeflossen ist?
Kann ich natürlich nur vermuten. Ich würde vermuten, dass es natürlich eingeflossen ist, sonst wäre das nicht in allen Sprachen so geschehen. Weil tatsächlich haben wir das auch in unserer Wahrnehmung verinnerlicht. Wir haben auch Wahrnehmungsexperimente dazu gemacht, haben Leute Töne lokalisieren lassen, einzelne hohe Töne und tiefe Töne. Und da zeigt sich das auch, dass tatsächlich Töne eher als von oben wahrgenommen werden, und wenn sie hoch sind, und eher als von unten wahrgenommen, wenn sie tief sind. Also wir kriegen einen Einfluss von der Tonhöhe auf die räumliche Wahrnehmung. Und daher wird es dann auch kommen, dass es sich möglicherweise in die Sprache niedergeschlagen hat.
Und als Neurowissenschaftler können Sie auch ausschließen, dass vielleicht es umgekehrt ist, dass die Sprache unser Raumdenken manipuliert hat? Also wenn ich immer sage, etwas ist hoch, denke ich es auch hoch?
Das kann ich nicht hundertprozentig ausschließen, zumindest von dieser einen Studie nicht, weil wir können ja nur jetzt den Zusammenhang sehen, dass da eine Korrelation besteht. Um tatsächlich die Ursache und Wirkung davon rauszugeben, müsste ich ein Experiment machen, indem ich Leute trainiere, in der Umgebung sich jetzt befinden, wo das genau umgekehrt ist, wo tiefe Töne möglicherweise eher von oben kommen. Das kann ich ja künstlich generieren. Und wenn ich dann das umlerne, dann kann ich sagen tatsächlich, dass sich das Gehirn sich daran adaptiert hat. Das ist genau ein Experiment, was wir jetzt gerade im Moment angefangen haben. aus anderen Untersuchungen, wo wir so ähnliche statistische Gegebenheiten so untersucht haben, zeigt sich, dass der Mensch sich an diese statistischen Veränderungen relativ schnell anpasst. Also von dem her vermute ich das auch hier, dass die Ursache-Wirkung so rum ist, dass die Töne in der Natur gegeben sind und der Mensch sich daran angepasst hat. Aber ob das tatsächlich so ist, müssen wir jetzt gerade noch rausfinden.
Ja, wenn ich auf die Lautsprecherboxen im Studio gucke hier, da ist auch der Basslautsprecher meist unten und die Hochtöner sind oben. Wissen Sie, wie das angefangen hat mit den Notationen, als Menschen angefangen haben, Noten aufzuschreiben? Ob das auch der Grund dafür ist, dass sie hohe Töne nach oben gesetzt haben, tiefe Töne nach unten?
Man kann zeigen in Verhaltensexperimenten wiederum, wenn man dieses umkehrt, dann dauert es zum Beispiel viel länger, einen Ton zu lokalisieren, wenn der jetzt nicht mit dieser Korrelation übereinstimmt, dass ein hoher Ton von oben und ein tiefer Ton von unten auch beim Lesen, bei den Noten, wenn man das andersrum machen würde, würde es länger dauern, weil wir das so verinnerlicht haben bei uns und wahrscheinlich haben die Leute am Anfang das zufällig gemacht, gemerkt, dass sie viel mehr Fehler gemacht haben, wenn sie es andersrum hingeschrieben haben, dass sie tiefe Töne nach oben gesetzt haben. Und dann hat sich das natürlich auch daraus ergeben.
Sie haben bei Ihrer Forschung auch neue Erkenntnisse erlangt darüber, warum unser Ohr so, so merkwürdig geformt ist, warum es diese typische Ohrenform hat. Warum ist das so?
Genau, da muss man sich überlegen, wie hören wir denn eigentlich Höhe und Tiefe? Wir hören links, rechts, das wissen die meisten, dadurch, dass wenn ein Ton näher am linken Ohr sitzt, ist der Ton schneller am linken Ohr als am rechten. Aus dieser Zeitdifferenz errechnen wir, wie weit links oder rechts sein Ton ist. Mit Tonhöhe ist es, oder mit der räumlichen Höhe ist es natürlich viel schwieriger, das rauszubekommen. Wie unser Gehirn räumliche Höhe aus Tönen rausbekommt, ist genau, dass unsere Außenohr, was so komisch geformt ist, die Töne filtert. Und die filtert die in einer ganz speziellen Art, nämlich dass hohe Töne eher übrig bleiben oder weniger herausgefiltert werden, wenn sie von oben kommen als von unten. Das heißt, es spiegelt jetzt genau diese Statistik der Umwelt wider. Was wir vermuten können hier, ist, dass das Ohr diese komische Form erlangt hat, genau um die Statistik der Umwelt wiederzuspiegeln.
Wow. Wird das irgendwann mal Auswirkungen haben auf die Herstellung von Kopfhörern zum Beispiel? Ist das so etwas, wo die Neurowissenschaft weiterhelfen kann?
Genau, das ist genau ein Problem. Wir können gar keine Höhe hören, räumliche Höhe mit Kopfhörern, weil da genau das Außenohr im Prinzip weggenommen wird, weil man setzt den Kopfhörer entweder ins Ohr rein bei den modernen neuen Kopfhörern oder die anderen auch außen drauf. Man kann sehr schön links, rechts hören, aber hoch und runter kann man sehr schwierig noch simulieren. Und dafür könnte sowas natürlich helfen, wenn man das weiß, wie die Filterfunktion genau funktioniert. Da gibt es erste Ansätze, die das auch machen, aber so im gängigen Bereich ist es noch nicht üblich.
Warum wir hohe Töne und tiefe Töne sagen, was das bedeutet, hoch und tief im Ton, hat uns der Neurowissenschaftler Professor Dr. Marc Ernst erklärt. Er arbeitet an der Uni Bielefeld. Herr Ernst, herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihnen auch. Dankeschön.